Bei einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn 60 und ein paar so auf der Seite stehen so ein paar diese Markierungen, die sie zum Absperren verwenden, ja, und so weiter. Ich denke, na gut, Baustelle, muss man halt langsam werden. Es tut sich nichts, es ist nichts los, gell? Und ich denke mir, so ein Blödsinn. 60 für nichts, ja? Ein Gesetz, eine Vorschrift für nichts. Brauchen wir das? Weiß nicht, habt ihr euch auch schon geärgert über Vorschriften und Gesetze, die uns vorgesetzt werden? Und also ich kann manchmal wirklich zu einem gewissen, ich neige da zu einem gewissen Anarchismus, ja? Weil ich dann einfach die Gesetze übertrete. Ist nichts passiert. Ja, ich habe mich bemüht, nicht zu schnell zu fahren, aber es habe mir gesagt, wozu ist das? Ne? Und so geht es uns eigentlich immer wieder. Wir erleben Vorschriften und Gesetze und denken, wozu ist das gut? Wir beschäftigen uns ja gerade mit dem Römerbrief und am letzten Sonntag habt ihr im siebten Kapitel die ersten 7 Verse mit dem Gerhard überlegt. Und ich konnte leider es nicht nachhören, was er gesagt hat, weil das leider nicht auf unserer Homepage war. Also ich war nicht da. Und jetzt hoffe ich, dass das heute kein großes Verwirrung gibt. Ja, aber das Wort Gottes ist ja ein Ganzes und ich glaube, das passt schon. Aber ich weiß nicht genau, was er euch so gesagt hat. Aber im Rückblick muss ich sagen, in den ersten 7 Versen vom Römer, in den ersten 7 Versen des siebten Kapitels sagt der Paulus eindeutig, das Gesetz ist für uns irrelevant, also nicht mehr gültig. Er sagt, es ist gestorben. Er sagt, wir sind frei vom Gesetz und er vergleicht es sogar, wie wenn man frei ist von einer juridischen Bindung durch die Hochzeit, wenn ein Partner stirbt. Dann ist der zweite Partner wieder frei zu heiraten. Er sagt, dass dieses Gesetz sozusagen für uns aufgehoben ist. Ja. Sagt er eigentlich nicht, aber man kriegt so den Eindruck. Und die Reaktion könnte ja sein: Juhu, wir sind frei. Ja, juhu, wir sind frei, wir können jetzt machen und tun, was wir wollen. Und für die Christen, die damals gelebt haben und die aus dem Judentum gekommen sind, für die war das wahrscheinlich, wenn der Paulus sowas geschrieben hat, sehr naheliegend zu denken, was sagt er da? Aber plötzlich soll alles das nicht mehr gelten, was früher so wichtig war. Juhu, wir sind frei. Und der eine, je nach Charakter halt, sagt: Juhu, wir sind frei. Ja, wir können jetzt alles tun, was wir wollen. Und der andere sagt: Das geht nicht mehr in meinen Kopf hinein. Das passt doch nicht. Und was ist jetzt mit dem Alten Testament, mit dem, was wir bisher aus dem Wort Gottes kennen? Und dem, was uns jetzt der Paulus sagt, wie passt das zusammen? Wir dürfen nicht übersehen, dass der Paulus im sechsten Vers vom siebten Kapitel aber auch etwas anders sagt. Er sagt nämlich, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, dem alten Gesetz, sondern unter dem Gesetz des Geistes. Und um das geht es heute, unter anderem. Die Frage ist, wozu war das Gesetz, das alte Gesetz überhaupt notwendig? Das ist eine vielleicht für euch theoretische Frage. Wozu brauchen wir diese alten Vorschriften, die uns im Alten Testament überliefert sind, diese immerhin drei Viertel von der Dicke der Bibel sind Altes Testament und Gesetz, ja. Denke ich mir, ist das wirklich so notwendig? Brauchen wir das noch? Sollen wir das heute noch lesen? Und diese Fragen sind nicht so von der Hand zu wischen, weil viele sagen ja, das Alte Testament, vergessen wir es, wir beschäftigen uns mit dem Guten, mit der guten Botschaft, mit der frohen Botschaft, mit dem Neuen Testament. Und diesen Menschen, die so denken, schreibt jetzt der Paulus etwas anderes. Und das ist unser heutiger Text. Der Text steht in Römer 7 und 7 bis 13. Und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung vor. Ich habe 4, 5 Übersetzungen studiert, also durchgelesen. Und ich muss sagen, es ist eine komplizierte Sprache und ich finde, das war mir am naheliegendsten und darum möchte ich das verwenden. Heißt das nun, dass das Gesetz Sünde ist? Weil er vorher erklärt hat, dass durch das Gesetz werden wir getötet sozusagen. Ja? Ich gehe jetzt nicht mehr auf das ein. Heißt das nun, dass das Gesetz Sünde ist? Nein, auf keinen Fall. Aber ohne Gesetz hätte ich nie erkannt, was Sünde ist. Auch die Begierde wäre nie in mir erwacht, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Durch die Sünde nutzte die Gelegenheit und stachelte durch das Gesetz jede Begierde in mir an. Ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich hingegen lebe, solange ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gesetz kam, fing die Sünde an zu leben. Und ich starb. Das Gebot, das mir das Leben erhalten sollte, brachte mir den Tod. Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit und nutzte das Gesetz, um mich zu täuschen und zu töten. Es bleibt also dabei, das Gesetz ist heilig und seine Forderungen sind heilig und gut und gerecht. Nun hat mir das Gute den Tod gebracht? Auf keinen Fall. Schuld war die Sünde. Sie hat mir den Tod gebracht und das Gute dazu benutzt. So hat sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Die Forderungen des Gesetzes haben nur die Abscheulichkeit der Sünde ans Licht gebracht. Ich selber habe auch immer wieder dieses Problem, wie gehen wir mit dem Gesetz, mit den Vorschriften Gottes um? Ist es wirklich noch so wichtig, sage ich mal, und notwendig, dass wir uns mit Gesetzen, mit Regeln beschäftigen? Haben wir nicht etwas Besseres? Und wenn wir dann im Psalm 19, ich habe nur ein Beispiel herausgekommen, Psalm 19 lesen, dann lest es einmal mit mir, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht die einfältigen Weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Die Furcht oder Ehrfurcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie sind köstlicher als Gold, als viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Also eine Lobhymne über das Gesetz. Und wir denken, das Gesetz ist vorbei. Und wie bringen wir das zusammen? Noch eine Empfindung, die mir sehr schnell hochkommt, ist, wenn wir über Gesetz reden, dann denken wir vielleicht auch an Menschen, die gesetzlich sind. Was ist denn das? Wenn wir jemand sagen, du bist gesetzlich, ist das was Positives oder was Negatives? Eigentlich ist es was Negatives. Du sagst dem, du bist gesetzlich, du bist eng, du bist, ja, du schaust nur auf Buchstaben und so weiter. Das ist eigentlich etwas, was ich nicht gern hören möchte über mich. Aber ist es so falsch, wenn hier in der Bibel steht, wir sollen uns um das Gesetz, das, was Gott gesagt hat, so kümmern? Die Vorschriften sind so wichtig und so weiter. Das Gebot des Herrn ist gut, macht die Augen hell und was wir noch alles jetzt gerade gelesen haben. Es ist eine Spannung. Und wir stehen in einer Spannung und ich versuche das halt irgendwie zu erklären. Was ist das Gesetz? Das Gesetz. Ich habe eine nette Definition gefunden über Gesetz allgemein. Ein Gesetz ist eine verbindliche Ordnung, die ein Gesetzgeber vorgibt, indem er das Verhältnis zwischen dem Gesetzgeber und dem, der es bekommt, das Gesetz, und auch denen, wenn es mehrere sind, untereinander regelt. Also der Herrscher, der König, erlasst ein Gesetz und die Untertanen wissen dadurch, wie das Zusammenleben mit dem König und untereinander geregelt wird. Ich will nicht sagen, das sagt noch gar nichts aus, ob das gut ist, ja? Aber es ist einfach eine Vorschrift, die das regelt. Und es geht hier um Verhältnisse, um Beziehungen. Und heute, wer ist der Gesetzgeber heute? Das Parlament. Wir haben das Parlament gewählt, also wir als Staatsbürger wählen Menschen, die dann die Gesetze erlassen und sie betreffen uns auch wieder. Also es kommt da wieder von oben etwas, was das Zusammenleben und das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und der Obrigkeit regelt. Und das kann man auch auf die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Dienstgebern, Dienstnehmern und natürlich auch Gott und Mensch beziehen. Gesetz ist etwas, was Zusammenleben regelt. Gesetzlosigkeit erschwert Zusammenleben. Oder? Wenn es keine Regeln gibt, dann hast du einfach immer wieder Probleme, weil du stoßt ständig mit dem anderen Auto zusammen, das auf der falschen Straßenseite fährt, wenn es keine Regeln gäbe. Aber jetzt kommen wir zum besonderen Gesetz. Das Gesetz, von dem die Bibel immer wieder spricht, das Gesetz ist die Lebensordnung, die der ewige Gott zuerst einzelnen erwählten Menschen, Adam, Eva, Noah, Abraham, gegeben hat, dann einem erwählten Volk als Grundlage für eine enge Lebensgemeinschaft mit ihm. Und das Ganze immer auch stellvertretend für die Umgebung, dass die anderen sehen können. Und wenn man das Alte Testament anschaut, das Gesetz wurde dem Volk Israel gegeben, aber auch immer als Zeichen in der Umgebung der anderen Völker, die nicht zu diesem erwählten Volk gehört haben. Aber mir geht es wieder darum, auch hier ist es eine Ordnung, die eine Gemeinschaft regelt. Also, und ihr werdet mir doch zustimmen, irgendwelche Regeln und Gesetze brauchen wir, damit wir geordnet und erfolgreich, kann ich auch sagen, muss man auch sagen, und uns stressfrei leben können. Weil wenn alles ungeregelt abläuft, dann gibt es immer wieder Zusammenstöße, ja? Wenn man nicht weiß, nach welchen Regeln sich der andere verhält und wie ich mich verhalten soll. Und wenn wir jetzt zurückschauen in das Alte Testament, dann sehen wir, dass Gott das Gesetz ganz am Anfang schon ein Gesetz dem Adam gegeben hat, der Eva auch. Ja? Er sagt, Adam, du sollst nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Nur ein Gesetz. Was passiert? Ein Gesetz und es wird übertreten. Später dann ist mir aufgefallen, dass der Kain eifersüchtig wird auf seinen Bruder Abel, weil Gott Abels Opfer anders angesehen hat, also als seines. Ja. Auch hier geht es schon wieder um Beziehungen. Ja. Und er wird zornig, ja, eifersüchtig und Gott sagt ihm, warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Er hat auch nicht mehr Gott und auch nicht mehr den Abel angeschaut, sondern er hat seinen Zorn, seine Eifersucht in sich hinein wirken lassen. Das fragt der Herr den Kain. Wenn du Gutes im Sinn hast, dann kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Und jetzt kommt das Gesetz, das Gebot des Herrn. Du aber herrsche über sie. Lass es nicht zu. Was passiert? Kain tötet seinen Bruder, weil er nicht auf Gottes Warnung gehört hat. Herrsche du über die Sünde und lass nicht die Sünde über dich herrschen. Auch das ist ein Gebot, ja. Und Kain hat es übertreten. Und das sehen wir schon ganz von Beginn an. Gott gibt Gebote, die das Zusammenleben regeln und die Menschen übertreten es. Später gibt Gott die 10 Gebote. Und wir sind jetzt im 2. Mose angelangt. Im 5. Mose werden sie es nochmal wiederholt. Die 10 Gebote. Und das Interessante ist, diese 10 Gebote sind eigentlich die Grundlage für fast alle Rechtssysteme in dieser Welt. Und selbst Völker, die vom jüdischen und christlichen Hintergrund überhaupt nichts kennen, haben zumindest große Teile dieser 10 Gebote in ihrem eigenen Rechtsempfinden. Diese 10 Gebote sind eigentlich das, was Gott den Menschen in sie hineingegeben hat, was das Gewissen eigentlich schon von vornherein sagt. Nur ist es vielfach zugeschüttet. Die 10 Gebote, die gibt Gott durch Mose seinem auserwählten Volk, damit es das in die Welt hinausstrahlt. So soll es das Zusammenleben mit ihm und untereinander funktionieren. Gebote, um Zusammenleben ermöglichen. Und in den 5 Büchern Mose wird das dann sozusagen umfasst. Vor allem dann, also 3., 4., 5. Buch Mose. Es wird ergänzt, umhüllt, detailliert, sehr detailliert beschrieben. Später dann haben die Juden aus guten Motiven heraus gesagt, wir müssen dem Gesetz noch etwas hinzufügen, damit wir das Gesetz nicht versehentlich übertreten. Und sie haben neue Gesetze gemacht, die enger waren, damit man nicht das Gesetz übertritt. Und es ist immer enger geworden. Und das ist das, was dann Jesus sehr stark bekämpft hat. Man kann aber nicht ableiten, und das ist für mich auch ein wichtiger und neuer Gedanke gewesen, dass wir sozusagen eine Evolution des Gesetzes haben. Am Anfang hat man halt gesagt, du sollst nicht töten, und dann ist das dazu gekommen, dann ist das dazu, und immer perfekter und perfekter geworden, ja, sodass es eigentlich auch jetzt noch weitergeht. Durch neue Gesetze werden wir immer besser miteinander leben. Das ist nicht wahr, das stimmt, das merken wir ja auch. Ne? Neue Gesetze machen alles nur noch komplizierter. Es gibt keine Evolution von einer primitiven Urform des Gesetzes zu Steigerungen, sondern es gibt, Gott hat das Ursprüngliche schon in unser Herz hineingelegt und er hat es in den 10 Geboten festgelegt. Er hat dann im 3. Buch Mose die Umgebung noch definiert, und im 5. Buch Mose wurde das Ganze nochmal wiederholt, weil Wiederholung ist notwendig. Später dann haben die Rabbiner das überfrachtet und es kam zum Niedergang und zu einer Entfremdung vom Gesetz. Das hat Jesus ganz heftig kritisiert. Im Neuen Testament haben wir jetzt schon öfters jetzt gehört im Römerbrief, und ich nehme jetzt nur einen Vers heraus, den aus Römer 3, 28, den ich in 3 verschiedenen Übersetzungen hier hingeschrieben habe. Wir haben gehört, dass das Gesetz uns nicht hilft, vor Gott gerecht zu werden. Wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird und nicht durch Gesetzeswerke. Rechtfertigung allein durch Gnade und allein aus Gnade durch den Glauben. Das ist jetzt der Kontrapunkt, ja? Aber warum? Wie steht eigentlich Jesus zu dem Gesetz, ist für mich eine Frage. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Text, den wir heute lesen. Was ist dann die Rolle des Gesetzes? Wir lesen im Vers 7, das Gesetz, ohne das Gesetz hätte ich nie erkannt, was Sünde ist. Das Gesetz offenbart die Sünde. Das ist die Botschaft, die erste Botschaft, die wir hier lesen. Ohne Regeln gibt es keine Übertretung. Ja, wenn es keine Vorschriften gibt, gibt es keine Übertretung. Aber ohne Regeln gibt es Chaos. Das haben wir auch schon gesehen. Also durch das Gesetz werden wir erst einmal aufmerksam, was Sünde ist. Die Sünde wäre trotzdem da, auch wenn das Gesetz nicht ist, aber sie ist nicht definiert. Das Problem, das wir sehr oft erleben, ist, dass Gesetz Sünde provoziert. Kennen Sie das? Wenn was verboten ist, dann hat es einen besonderen Reiz. Also in der Kindererziehung weiß man das, nicht? Weil wenn du was den Kindern nicht erlaubst, sagst du, das dürft ihr auf keinen Fall machen und geht ja nicht in dieses Zimmer hinein, weil da ist jetzt was. Ja? Na klar, was ist in dem Zimmer drinnen? Ja? Aber so sind wir doch, oder? Wenn es verboten ist, dann hat es einen besonderen Reiz. Warum ist das so? Ich glaube, das hängt mit unserer Korruptheit, mit unserer Sünde zusammen, dass wir genau das, was verboten ist, besonders gern machen. Und Paulus schreibt hier, dass die Sünde hat sozusagen, das Gesetz hat ihn zur Sünde provoziert. Durch das Gesetz ist er erst zum Sünder geworden. Und dann kommt die dritte negative Auswirkung vom Gesetz. Das Gesetz verdammt die Sünde. Also es wird hier ziemlich deutlich gesagt, dass das Gesetz uns dazu bringt, dass wir eigentlich in Scham, in Schuld leben und auch sterben. Ohne Gesetz gibt es keine Strafe, aber mit Gesetz gibt es Strafe, Schuld, Scham und Tod. Und eigentlich ist es wirklich, wäre es schön, wenn wir das nicht bräuchten, ne? Wenn man das jetzt weg, das ist ja nur, das sind ja nur negative Sachen. Ja. Das macht es klar, was wir falsch machen, es provoziert uns zur Sünde und es verdammt uns noch dazu. Und dann sagt Paulus, und trotzdem, trotzdem ist es gut. Es bleibt so, das Gesetz ist heilig, seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Wir brauchen das unangenehme Gesetz, damit wir das Positive, das Gott für uns getan hat, erleben können. Und wenn wir die Vergebung und die Gnade, von der wir schon heute gesungen haben und von der ich nachher noch was sagen werde, wirklich erlebt haben, dann hilft uns das Gesetz auch im Alltag. Es gibt uns Betriebsanleitung sozusagen. Es ist einfach eine Betriebsanleitung Gottes für das Zusammenleben. Es ist nicht die Hilfe, um gerechtfertigt zu werden, aber es ist die Betriebsanleitung für das Zusammenleben mit Gott und miteinander. Nicht das Gesetz hat uns den Tod gebracht, sondern die Sünde. Und die Sünde ist in uns drin. Wir haben das gesehen, schon bei Adam, bei Kain und immer wieder bei allen Männern und Frauen Gottes in der Bibel kommt die Sünde immer wieder zwischendurch. Und die Sünde wird durch das Gesetz definiert und sichtbar, aber das Gesetz nimmt die Sünde nicht weg. Dazu braucht es etwas anderes. Wie steht nun Jesus zum Gesetz? Er sagt, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus hat sehr gegen Gesetzlichkeit, jetzt sage ich auch dieses Wort, gegen die Einstellung der Pharisäer gekämpft, aber er hat nicht das Gesetz deshalb aufgehoben, obwohl er zum Beispiel den Sabbat nicht befolgt hat, wenn er Menschen geheilt hat am Sabbat. Die Sabbatgesetze, die Menschen erlassen haben, hat er nicht befolgt, wenn er Menschen am Sabbat geheilt hat. Und er hat die Sabbatgesetze auch nicht befolgt, wenn er am Samstag hungrig war und Ehren gezupft hat. Er hat das Gesetz nicht aufgehoben, aber er hat es erfüllt. Jesus hat das Gesetz im Sinne Gottes komplett erfüllt. Er ist der einzige Mensch, der je gelebt hat, der das Gesetz erfüllt hat. Und deshalb ist er auch der einzige Mensch, der je gelebt hat, der gerecht ist. Wir können das nicht. Und uns kann das Gesetz nie und das Erfüllen des Gesetzes nie gerecht machen. Aber Jesus ist gerecht, weil er der Einzige ist, der das geschafft hat. Und er hat das Gesetz sogar noch überhöht, möchte ich sagen. In der Bergpredigt hat er gesagt, im Alten Testament ist euch gesagt, du sollst nicht töten, und ich sage euch, du sollst deinen Bruder nicht einmal fluchen, also böse über ihn reden oder denken. Ja, er hat das Gesetz, die 10 Gebote, sehr, sehr stark überhöht noch, um uns zu zeigen, wie hoch Gottes Anspruch ist, wie schlecht wir ihn erfüllen können, aber wie er ihn erfüllt hat. Und Jesus hat die ihn getötet haben, die ihn gequält haben, er hat ihnen vergeben. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat es vorgelebt. Jesus ist für uns der einzige Mensch, der wirklich das Gesetz erfüllt hat. Und er ist der Einzige, der gerecht ist. Und weil er so gerecht war und sein Leben trotzdem gegeben hat, deshalb ist dieses Opfer ein für alle Mal für alle anderen Gesetzlosen gültig. Heute ist das Gesetz im Neuen Testament anders geworden. Es ist verinnerlicht. Wir haben immer noch das Buch, das Wort, das außerhalb von uns ist und zu uns redet, aber der Heilige Geist ist in unser Herz gegeben. Im Jeremia steht, der neue Bund ist, dass das Gesetz Gottes in ihr Herz gegeben und in ihren Sinn geschrieben wird. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Es ist nicht mehr von außen eine Vorschrift, die ich lese, nicht mehr nur das allein, sondern es kommt von innen heraus. Und das ist das, was Jesus auch bei den Pharisäern immer wieder gesagt hat. Nicht das, was außen passiert, ist wichtig, sondern was in deinem Herz passiert. Und das macht eine ganz neue Perspektive. Das ist das Gesetz des Geistes, das von innen kommt. Paulus schreibt es, so kann ich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen, in Klammer, sündigen Natur. Von innen heraus kommt das Gesetz des Geistes. Wir brauchen das Gesetz, wir brauchen es aber auch nicht. Wir sind frei vom Gesetz. Man kann mit dem Gesetz auf zwei Weisen umgehen. Man kann es als Werkzeug für sich verwenden oder auch, was viel häufiger vorkommt, für andere verwenden, um durch die Erfüllung des Gesetzes versuchen, gerecht zu werden. Die Rechtfertigung des Gesetzes gelingt aber nicht. Das hat Paulus uns schon längst jetzt mehrfach bewiesen in dem Römerbrief. Deshalb sind wir frei vom Gesetz im Hinblick auf Rechtfertigung. Auch weit, nicht ganz bin ich überzeugt, dass wir auch im Hinblick auf die Heiligung ganz frei sind vom Gesetz, weil das Gesetz uns hilft, heiliger, also besser zu werden. Aber die Heiligung durch Gesetzesbefolgung allein funktioniert nicht, weil wir brauchen das Gesetz von innen, das geistliche Gesetz. Die Freiheit ist also, dass wir das Gesetz nicht brauchen, um gerechtfertigt zu werden. Die Freiheit ist aber auch, dass wir das Gesetz halten durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Also wenn ich jetzt die Freiheit habe und es nicht machen muss und es trotzdem mache, etwas, dann bin ich wirklich frei, weil ich es freiwillig tue. Versteht ihr den Unterschied? Es ist nicht Vorschrift, aber es wirkt Gottes Geist in mir. Ich weiß, das ist alles so theoretisch und ich versuche das jetzt praktisch zu machen. Praktisch heißt, das Gesetz ist gut und heilig. Was heißt das? Ich meine, dass es wichtig ist, dass wir das Gesetz lesen, also das Alte Testament genauso lesen, genauso verinnerlichen, genauso drüber nachdenken, genauso als Wort Gottes gelten lassen. Immer mit dem Blick, dass Jesus das alles erfüllt hat für uns und dass wir durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, auch das erfüllen können. Wir werden es nie perfekt machen, aber es ist gut und heilig und wir sollen es umsetzen. Ich sage jetzt nicht, dass jede Vorschrift aus dem Alten Testament im Neuen noch gültig ist. Das ist ganz klar, da hat Jesus Einzelnes sogar wörtlich aufgehoben und auch wenn man den Zusammenhang versteht, ist nicht alles zu übertragen. Aber das Alte Testament und vor allem die 10 Gebote Gottes, die sind sicherlich noch gültig. Essensvorschriften glaube ich nicht mehr so, aber darüber muss man im Detail dann nachdenken. Aber lesen muss man es, studieren muss man es und verstehen, wie es damals gemeint war und aus der Blickrichtung Jesu her vom Neuen Testament auch drüber nachdenken. Das ist wichtig. Das Gesetz, also das Alte Testament, sage ich jetzt mal, ist gut und heilig. Bitte tun wir es nicht wegschieben. Altes Testament braucht man nicht. Jesus hat das Gesetz als einziger Mensch erfüllt. Was heißt denn das für mich? Erstens, sein Opfer ist wirklich gerecht, aber er ist mir auch ein Vorbild. Es hat einmal die Zeit gegeben, wo die Bänder What Would Jesus Do modern waren. Da hast du gedacht, was würde Jesus jetzt tun? Er ist ein Vorbild. Nehmen wir uns als Vorbild. Auch wenn wir ihn nie ganz erreichen können, ganz sicher nicht, aber wir können ihn als Vorbild und sollen ihn als Vorbild nehmen, weil er hat das Gesetz erfüllt und wenn er das so und so und so gemacht hat, dann will er das auch von uns. Und er gibt uns die Kraft. Jesus hat aber auch die vom Gesetz geforderte Strafe auf sich genommen. Wir sind befreit von dem Zwang, wir müssen das jetzt machen, weil wir sonst verloren gehen. Welche Befreiung ist das? Nicht, weil ich jetzt diese Details alle erfülle, oder weil ich alles bis ins Letzte tue, was Gott will, deshalb wäre ich gerettet, sondern weil Jesus es getan hat. Jesus hat die vom Gesetz geforderte Strafe auf sich genommen. Dankbar annehmen, haben wir das schon? Hast du das Gesetz, die Gnade, die Jesus für dich gegeben hat, angenommen? Es ist eine unendliche Befreiung, nicht mehr selbst sich vor Gott beweisen zu müssen. Jesus hat es getan. Rechtfertigung durch Gesetzeswerke funktioniert nicht. Es ist Gnade. Aber das muss man annehmen. Ein bisschen was müssen wir beitragen, nämlich das Annehmen, das Danke sagen. Und jetzt kommt, wenn wir das annehmen, der Heilige Geist ins Er übernimmt eine Rolle, der kommt ins Spiel, er füllt uns und das Gesetz des Geistes beginnt uns zu bewegen. Und ich erinnere mich nur gut, wie ich als Jugendlicher gläubig worden bin. Ich habe Mir hat niemand was gesagt, dass ich gewisse Dinge, die ich vorher gemacht habe, einfach nicht mehr machen soll. Ja? Mir hat niemand gesagt, dass ich meine Schwestern nicht, ich war der älteste Bruder und habe meine Schwestern manchmal etwas heftiger bedient, sprich ihnen Watschen gegeben und so. Aber auf einmal ist mir klar geworden, das darfst du nicht machen. Das darfst du nicht machen. Das hat mir aber niemand gesagt. Ich meine, die Eltern haben schon immer wieder gesagt, aber das war ja die Eltern, nicht? Aber auf einmal ist mir bewusst worden, ich muss mein Verhalten gegenüber den Eltern, gegenüber Schulkollegen und so weiter ändern. Das hat der Geist gewirkt. Und hoffentlich wirkt er nur heute weiter. Und er tut es auch, weil, wenn ich ehrlich bin, gibt es immer wieder so Anschlüsse, ich sage, oh, jetzt bist du aber wirklich wieder daneben. Lasst es zu, dass der Heilige Geist von innen euch wirklich zeigt, wo ihr daneben liegt. Aber dann nicht verzweifeln, auch schon wieder, sondern danke Herr, auch dafür bist du gestorben und jetzt gib mir deine Kraft, dass ich anders leben kann. Dem Geist Raum geben, habe ich da jetzt hingeschrieben. Also das heißt wirklich Gottes Geist in die Ecken unseres Lebens hineinschauen zu lassen, weil da gibt es viele dunkle Ecken. Und diese möchte er ausräumen. Da möchte er sein gutes Gesetz sozusagen umsetzen durch seine Kraft. Was ist denn jetzt passiert? Also, geht wieder, passt. Geht nicht mehr. Ist aus. Entschuldigung. Ja. Ich möchte am Schluss ein Bild geben, das mir immer wieder hilft. Menschen können ihr Leben, es gibt zwei Konzepte für ein Leben. Das eine Konzept ist das Konzept für der Zaun, der Weide mit dem Zaun. Das sind zwei Konzepte für ein Leben mit Gott, muss ich eigentlich sagen. Ja. Das eine ist das Weidekonzept mit Zaun, das ist Altes Testament. Gott sagt, du musst auf dieser Fläche, darfst du als Schaf herumgehen und dein Gras fressen. Ja? Das ist die Fläche, die erlaubt ist. Und da gebe ich jetzt einen Zaun rundherum und du hast alle Möglichkeiten, da überall hinzugehen. Und es ist genug da. Es ist genug da und die Schafe gehen trotzdem immer unterm Zaun und tun genau das, was draußen ist, fressen wollen. Ist so, wenn man schaut. Aber das ist Altes Testament. Und jetzt kommt das Leben mit dem Hirten. Jesus hat gesagt, kümmert euch nicht um einen Zaun, ich führe euch auf die Weide. Und er geht mit uns und die Schafe gehen mit, aber sie müssen mitgehen und sie müssen ganz nahe beim Hirten sein, damit er auf sie aufpasst und damit sie den Weg finden. Und wenn sie irgendwo zurückbleiben, gut, es gibt ja das, da wissen wir, der gute Hirte geht die Schafe wiederholen, aber dieses Konzept ist Freiheit, aber es ist weniger Freiheit als vorher, weil vorher konnte ich die ganze Weide benutzen und jetzt muss ich ganz nahe beim Herrn sein. Aber er führt mich überall hin. Also man kann das jetzt nicht sagen, was ist mehr, wo komme ich weiter. Ich glaube, dass das beim Herrn sein ist Verbindlichkeit, ist zum Teil auch wirklich eine Herausforderung. Aber es ist für mich viel, viel, viel besser, als in einem Zaun zu leben, wo ich immer versucht bin, unten rauszugehen. Die Menschen haben jetzt nämlich noch engere Zäune gemacht, damit man nicht so leicht hinauskommt, es wird immer enger. Aber bei Jesus, er führt uns in die Weite. Aber wir müssen bei ihm sein. Die Weite ist die Nähe bei ihm. Das ist ein Widerspruch. Aber mir hilft das Bild, dass ich weiß, dass ich einerseits frei bin, total frei bin von allen Vorschriften und andererseits ganz nahe beim Herrn bin und deshalb bin ich ein Sklave. aber es tut mir gut. Ich bin bei ihm und das Gesetz, das, was er will, soll von innen heraus wirken. Ich hoffe, dass ich euch das jetzt ein bisschen erklären konnte. Es ist für mich eine sehr theoretische, aber doch wieder auch praktische Thema und ich möchte einfach nur beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du als einziger Mensch alles erfüllt hast. Du hast als einziger Mensch das Gesetz komplett erfüllt. So erfüllt, wie es Gott gefällt, nicht wie es irgendwelche Menschen interpretiert und vorgeschrieben haben, sondern so, wie es Gott gemeint hat. Danke dafür, dass du das getan hast. Und weil du jetzt so gerecht bist und trotzdem gestorben bist, freiwillig, unverdient, ungerechtfertigt getötet worden bist, weil du das getan hast, dürfen wir gerecht werden. Danke dafür, für dieses Opfer. Danke, dass wir uns nicht mehr selber anstrengen müssen. Aber danke auch, dass du uns dein Wort, dein Gesetz, deine Vorschriften in deinem Wort zeigst, weil sie für uns gut sind. Und dass du uns jetzt durch deinen Heiligen Geist, der in uns lebt, führst und ermutigst und befähigst, deinen Willen zu tun, dein Wort zu befolgen. Und danke, dass wir ganz nahe bei dir sein dürfen, damit wir mit dir zu den besten Weiden kommen, die du als guter Hirte für uns vorgesehen hast. Danke, dass wir deine Schafe sind und du unsere Hirte. Amen.